Heute sprechen wir darüber, dass dein Welt-ETF womöglich weniger breit gestreut ist, als du vielleicht denkst. 6 Konzerne, also KI-Konzerne, Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon und Meta, machen zusammen über 21% des MSCI Worlds aus. Microsoft und Meta haben gestern, also am Mittwoch, wenn ihr die Folge hört, dann ist vermutlich nach Donnerstag oder am Donnerstag, haben die Zahlen gestern geliefert. Und ihr habt jetzt die Marktreaktion schon gesehen, was der Markt gemacht hat. Apple und Amazon berichten dann heute am Abend, also am Donnerstag. Wir schauen uns an, was das für euer Depot bedeutet und ab wann gute Zahlen nicht mehr gut genug sind. Außerdem in Österreich sind 361.000 Menschen trotz Arbeit armutsgefährdet und mehr als 200.000 davon sogar in Vollzeitbeschäftigung. Und hinter manchen Anlagebetrügern sitzen Menschen, die selbst in Scamfabriken gefangen gehalten werden. Das schauen wir uns heute auch noch an. Das ist nämlich auch ganz ein relevantes Thema. Außerdem gibt's neue Euroscheine. Bald zumindest. Und wir können bei der Optik mitentscheiden. Und damit herzlich willkommen zur 189. Folge des Finanzverstehen Podcasts. Heute mit mir, dem Philipp, und mir gegenüber virtuell sitzt der Markus. Servus, Markus.
Ja, auch von meiner Seite ein wunderschönes Hallo in die Runde. Freue mich wieder dabei zu sein bei unserem Podcast. Spannende Themen und ja, legen wir los.
Markus, seit 2002 gibt es bei uns den Euro und ich weiß noch, oder ich kann mich gar nicht mal ganz genau daran erinnern, wie die vorherigen Banknoten ausgeschaut haben. Wie schaut es bei dir aus? Kannst du dich auf das noch erinnern?
Leider bin ich ja in einem Alter mittlerweile schon, dass ich mich erinnern kann, wie ich mit meiner Oma das erste Mal Schilling zu Euro-Banknoten umwechseln gegangen bin. Das war damals ein Riesen-Highlight, natürlich jetzt nicht nur für mich als Kind, sondern auch für meine Großeltern, für meine Eltern, weil 2002 wurde der Euro eingeführt, ne? Und da war ich gerade mal 10 Jahre alt. Also ich kann mich erinnern, wie ich so ein Bündel von einem 5er, einem 10er, einem 20er, einem 50er und ich glaube auch einen 100er bekommen habe, wo ich meine ganzen Schillings, die ich als Taschengeld hatte, mal umgewechselt habe. Das war irgendwie eine coole Erinnerung, an die kann ich mich sogar erinnern, ich weiß nicht warum. Wenn man die Schillingnoten kennt, das war schon ein ganz anderes, neues, frisches Design. Und jetzt ist ja nicht das erste Mal, dass die quasi so ein bisschen neu designt werden, aber jetzt ist es erst einmal auch so, dass wir wirklich ein komplett neues Design bekommen, das man auch komplett mitbestimmen kann. Und ich kann es gleich vorweg sagen, also mir persönlich gefällt das viel, viel besser mit den Vögeln, weil ich da einfach irgendwie mehr, ich will nicht sagen, es hat irgendwie mehr Bezug zu mir oder so, gar nicht, sondern ich finde es einfach schöner, wenn ich da irgendwie so verschiedene bunte Vögel in der Hand habe, als irgendwelche Personen, aber ich glaube, das ist ja ein sehr, sehr persönlicher Eindruck und dafür kann man ja auch oder kann ja jeder persönlich auch abstimmen und seinen Eindruck gewinnen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Philipp. Es gibt ja auch mehrere Vögeldesigns, also auch da kann man streiten. Ne?
Genau, bis 21. September 2026 kann man nämlich auswählen, beziehungsweise mitbestimmen, auswählen tut dann eh die EZB und rund um den Jahreswechsel, also zu Silvester rum, wird dann die endgültige Serie ausgewählt. Man kann jetzt aus 10 kompletten Serien auswählen, eben wie du angesprochen hast, den Vögeln oder aber Kulturfiguren, sage ich mal, also Figuren ist vielleicht das falsche Wort, aber bekannte Persönlichkeiten eben. Und zwar, da wäre mitunter beim 10 Euro soll der Ludwig van Beethoven mit Musik drauf sein, am 20 Euro schon Marie Curie und so weiter und so fort. Also das sind halt einfach Personen, die drauf sind, die man kennt. Und bei den Flüssen und Vögeln, da gibt es dann Gebirgsbäche. Auf den 200 Euro Schein soll zum Beispiel ein Gebirgsbach auf dem 5er bis zum Meer sein, wo man sehen kann, dann Eisvögel drauf, Störche drauf, also alle weiteren europäischen Vogelarten. Und dann auf der Rückseite, was mir halt nicht so gut gefällt, vorne mit die schönen Vögel, hinten dann so EU-Einrichtungen, also Gebäude, das gefällt mir nicht so, aber grundsätzlich, wenn vorne der Vogel ist, gibt es echt ein paar schöne Designs, also sollte man unbedingt, wenn man sich dafür interessiert, mal reinschauen. Und warum machen sie das überhaupt? Ja, neue Sicherheitsmerkmale gegen Fälschungen, also damit der Euro, die Banknote noch sicherer wird. Außerdem will die EZB ja natürlich zeigen, dass Bargeld ein Teil des europäischen Zahlungssystems bleiben soll. Und es sollen auch haltbarere und umweltschonende Materialien zum Einsatz kommen, weil man muss ja immer davon ausgehen, wenn die gedruckt werden, dann oder die älteren Versionen, dann ist das ja ein gewisses Material, was sie nicht ändern dürfen. Das ist ja ganz heikel bei der Banknotendruckerei. Und wenn sie jetzt komplett neue bringen, dann können sie auch gleich mit neuen Materialien arbeiten. Und ja, es soll auch eine bessere Erkennbarkeit für Menschen mit Sehbehinderung geben. Also alles in allem eine gute Sache. Und bin gespannt, was wirklich wird. Also ich hoffe schon, dass auch die Vögel werden, weil die gefallen mir optisch auch sehr, sehr gut. Ja, Markus, wir zahlen ja beide nicht so viel mit Bargeld, aber so ein schöner Euroschein macht auf jeden Fall mehr her. Und von den anderen hat man sich schon ein bisschen satt gesehen, finde ich. Also es ist ja oft schon so blau ausgelutscht von den gewissen Dings. Ich weiß nicht, okay, es gibt ja Leute, die auch Münzen sammeln, hinten hast du immer was anderes drauf gehabt eigentlich, oder hast du nach wie vor. Da gibt es ja sehr viele Leute, was das sammeln. Da gibt es ja schon gewisse Münzen, die unter anderem schön ausschauen. Aber bei den Banknoten war das halt eher fad, ne? Und das mit den Vögeln, wie gesagt, also schaut euch das an, das ist wirklich cool, gefällt mir sehr gut, hat auch sehr schöne Farbgebungen. Und die Vögel sind natürlich ein schönes Zeichen für Freiheit, muss man dazu sagen, was wir in Europa ja auch haben irgendwie. Und hoffentlich zukünftig auch noch lange, lange haben. Oder in der EU bis zu einem gewissen Grad eben. Und das wäre halt natürlich schön, wenn man das auch so ein bisschen nach außen bringt. Aber ja, so ist das.
Ja. Ja, es ist halt, wie du richtig sagst, man sieht sich ein bisschen satt. Es gab ja mal so ein kleines Redesign, das kann ich mich erinnern. Also da wurden dann die alten 10er, die alten 20er bis zu den 200ern, 500ern sukzessive leicht ausgetauscht. Aber das blieb ja alles soweit gleich, ne? Du hast es angesprochen, bei den Münzen ist es doch sehr individuell. Da gibt's immer die verschiedensten Sammlermünzen, die ganz normal auch auf 2-Euro-Münzen sind. Die irgendwelche Jubiläen darstellen, die irgendwelche Sondermünzen sind, da gibt es auch genug Sammler, ja, aber was willst du denn bei den Scheinen sammeln? Ne? Das ist im Prinzip immer dasselbe, aus gewissen Sicherheitsgründen auch sicher. Und macht schon Sinn, das mal zu machen. Und du hast einen Punkt angesprochen, ja, das ist schon auch ein Signal, auch an das Bargeld, ja, dass die EU sagt, das Bargeld wird es auch in Zukunft geben, weil sonst bräuchte ich ja keine neuen Scheine machen, ja. So klar muss man es ja auch einmal sagen. Und dass sich die Zeiten noch ändern, dass man vielleicht weiter ist, auch gerade wenn ich jetzt an Fälschungen denke, weil natürlich gewöhnt man sich nicht nur an die Scheine, sondern auch Fälscher werden immer, immer genauer und immer besser bei den derzeitigen Scheinen. Und wenn du dann das gesamte System auf neue Beine stellst, dann müssen die halt auch wieder bei Null anfangen. Das ist auch klar.
Werbung. Wenn uns jemand fragt, wie wir selbst investieren, Sunrise Capital gehört dazu. Und weil viele wissen wollten, was steckt eigentlich dahinter, erklärt uns das heute Gründer und Fondsmanager Thomas Niss.
Sunrise ist Anlegen für Sparer. Wir halten die Dinge ganz einfach, damit der wenig involvierte Privatanleger erfolgreich anlegen kann. Was wir bei Sunrise machen, ist, dass wir das langfristige Anlegen alleine in den Fokus stellen und damit ohne Ablenkungen belassen, damit Kleinanleger auch wirklich erfolgreich langfristig anlegen können. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Zurück zum Podcast.
Ja, wenn die Blüten dann von den Vögeln nicht mehr zu unterscheiden sind.
Nicht, dass sie einen falschen Vogel nehmen beim Fest.
Ja, der falsche Vogel. Gehen wir weiter zum nächsten. Das Thema Öl- bzw. Spritpreis, das haben wir ja schon seit vielen Monaten, wo ist das natürlich belastet und beschäftigt. Und jetzt ist vor ein paar Tagen der Ölpreis wieder ziemlich stark nach unten gegangen, weil die Straße von Hormuz wieder so ziemlich frei ist, beziehungsweise dass es wieder so ein bisschen ein Agreement gegeben hat, dass keine Angriffe passieren, aber das kann sich natürlich tagtäglich ändern. Und da ist der Ölpreis gleich mal um 5, 6, 7, fast 10% mittlerweile runtergefallen. Jetzt aktuell steht er nämlich jetzt am Dienstag, wo wir aufnehmen, bei 85 Dollar je Barrel. Das heißt, wir sind ja schon so weit drunter. In der Vorwoche waren wir schon wieder über 100 fast. Und in wenigen, also sobald wieder so eine News kommt, geht's am Ölmarkt wieder nach unten oder nach oben. Ne? Es kommt immer darauf an, welche News kommt. Und auf der anderen Seite merkt man das auf der Tankstelle aber natürlich nicht so schnell, weil es einfach nicht so schnell weitergehen wird. Warum? Weil wir bei der Tankstelle ja kein Rohöl tanken, das ist ja der Rohölpreis, sondern wir tanken ja Benzin, Diesel oder weiß nicht, was sonst noch gibt, aber halt diese zwei Sachen. Und zwischen dem Rohöl und der Zapfsäule, was wir dann kennen, da liegt ja die Raffinerie, die Lagerung, der Transport, der Handel, wie wir schon mehrfach drüber gesprochen haben. Das ist ein Rattenschwanz, was das Ganze mit sich zieht. Also der Transport, wenn jetzt die Straße von Hormuz zu ist, wenn dann auch der Suezkanal mitunter zu wäre, also halt der Al-Mandab, glaube ich, jetzt bin mir nicht ganz sicher, was heißt, aber ich glaube so irgendwie Al-Mandab, glaube ich, wenn das auch zu wäre, dann müssen die Schiffe ja rundherum fahren, ne, um Afrika, somit Transport viel teurer, viel gefährlicher, viel länger und das schlägt sich dann eben auf den Preis nieder. Und bis dieser Preis dann bei uns ankommt, also der niedrigere, weil sie halt wieder kürzer fahren können, weil sie halt wieder ohne höhere Versicherungsaufschläge für die Schiffe fahren können, dauert das bei uns. Natürlich können die Tankstellen relativ schnell die Preise runtersetzen, aber wenn die teuer einkaufen, werden sie auch das teure Öl oder teure Benzin und Diesel erst einmal verkaufen, was machen die auch minus. Und wir wissen ja, die Margen bei den Tankstellen an sich sind ja relativ gering. Die Margen bei den Ölraffinerien sind doch um einiges höher dann und die können das auch ein bisschen steuern. Außerdem zählt ja natürlich der Euro-Dollar-Kurs genauso mit. Der schlägt ja auch drauf, jetzt im positiven oder im negativen Sinn. Das kommt immer ganz drauf an, weil der Dollar wird ja das Rohöl wird ja in Dollar gehandelt. Das darf man nicht vergessen. Außerdem, was bei uns in Österreich noch dazukommt, ist auch natürlich die Mineralölsteuer. Die kommt ja auch bei jedem Liter Benzin und Diesel drauf. Und auf den gesamten Nettopreis, also inklusive Mineralölsteuer, kommt ja zusätzlich dann die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer drauf. Und das ist halt das, was dann uns so hart trifft. Und deswegen kostet jetzt der Liter Diesel wieder über 2 Euro so im Schnitt oder knapp drunter. Und das dauert halt ein bisschen, bis das da wieder weitergeben wird. Auf der anderen Seite dürfen die Tankstellen ja laut der österreichischen Rechtslage aktuell ja nur dreimal oder alle 3 Tage erhöhen. Sprich, wenn sie einmal runtergehen, dann der Trump wieder einmal angreift oder wie auch immer, oder die Iraner wieder zurück angreifen und das Ganze wieder explosiv wird dort, dann können die nicht mehr steigern, wenn sie runtergehen. Deswegen werden sie halt einfach nicht oder sehr, sehr wenig davon Gebrauch machen, dass sie nach unten gehen, wenn sie dann vielleicht wieder 3 Tage warten müssen, bis sie wieder nach oben gehen dürfen. Also das ist auch logisch. Was bedeutet das für uns? Die Spritpreisbremse ist ja eher mau mittlerweile. Es gibt schon wieder Gespräche, dass sie das wieder verstärken oder verstärken wollen. Oder halt, es gibt sehr viele Stimmen, die das wieder befürworten. Am Ende des Tages kommen wir halt nicht aus, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind. Wir kommen aber auch nicht aus, wenn wir einkaufen gehen, weil, wie gesagt, die LKWs oder die LKWs, wie man so schön sagt bei uns in Kärnten, die sind halt, ja, die fahren halt auch mit Diesel und die müssen auch den Betrag zahlen. Und am Ende des Tages merken wir das halt dann auf allen Stationen, ob wir einkaufen gehen, ob wir tanken gehen. Und das ist halt leider das, was bei solchen Kredit, also bin ich schon zu der Parteiteil drin, Scheiß zum, das ist halt genau das, was bei so einer kriegerischen Auseinandersetzungen auf uns zukommen, das wir halt dann bei uns auch in Österreich spüren. Und die Frage ist halt jetzt, und das ist halt immer wieder die Geschichte dahinter, bei so einem Kriegsaufschlag, wie man fast sagen kann, oder halt einfach bei so einer Geschichte, wie schnell kann oder sollte dann die Entspannung wieder weitergegeben werden, weil es ist ja teilweise Tag auf Tag, kommt halt aber bei uns nicht an. Aber es erinnert mich so wie ein bisschen an bei Krediten. Wir kennen es ja, wenn die Kredite, die Zinsen steigen, dann wird der Einlagenzins nicht sehr schnell weitergeben, der Kreditzins aber sofort, und rückwärts ist genau das Gegenteil. Ne? Der Kreditzins wird so langsam wie möglich runtergeben und der Einlagenzins so schnell wie möglich. Also da kennt man es wieder von der anderen Seite. Das heißt, am Ende des Tages wird es immer im Zweifel eher im negativen Sinne für uns Konsumenten weitergeben. Und dann sehen wir halt an den Tankstellen diese hohen Preise. Und wir können aber nichts dagegen tun. Also Markus.
Es wird dann, ja, es ist halt, der Punkt ist, man hat schon das Gefühl, dass es sich, egal jetzt ob das bei Krediten ist, also bei Banken oder auch bei den Mineralölkonzernen, dass immer ein kleiner Spatz sich quasi an Marge noch reingeholt wird in der Zeit, wo es dann runtergeht, indem man es eben vielleicht nicht so schnell macht. Soll jetzt kein Vorwurf sein, ist auch schwer nachzuvollziehen oder belegbar zumindest. Aber es hat immer zumindest das Gefühl, weil wie du richtig sagst, wenn es dann einmal aus welchen Gründen auch immer schnell nach oben geht, dann sind sie immer alle schnell dabei. Und du hast halt das Gefühl, dass du jetzt als einzelnes Individuum quasi als Person das so beobachten musst und dann selber daraus das Beste machen musst. Weil ich kann auch ein Beispiel nennen. Ich war noch nicht allzu lang her und Tulln gehört zu den günstigsten Regionen, was das Tanken angeht. Und bin ja dann doch hin und wieder mal auch dort gewesen in letzter Zeit. Und da hast du getankt, ist noch nicht so lang her, um 1,71. Und dann kam wieder diese Angriffswelle von den USA über den Iran, diese nächtlichen. Und mir war klar, obwohl ich noch ein bisschen Tank hatte, ich hätte nicht tanken müssen, habe ich mir gedacht, ich tank noch mal. Warum? Weil es war noch am Vormittag und am Nachmittag, wie du richtig sagst, haben sie halt die Preise erhöhen dürfen. Und dann hat die Welt halt anders ausgeschaut. Dann bin ich am Nachmittag nochmal vorbeigefahren. Dann waren es dann zwar knapp unter 1,80, aber wir reden da schon von einem riesen Gap in ein kürzester Zeit. Und die Tage darauf sind wir bis auf, glaube ich, 1,85, 1,87 gegangen. Mittlerweile eben Tendenz wieder etwas fallend. Es ist tagabhängig. Es kann sich am nächsten Tag schon wieder ändern. Per se ziehen die Tankstellen rauf, runter. Aber du hast das Gefühl, wir befinden uns auf ein sehr, sehr hohen Niveau. Und wichtiger Punkt ist, wir sind am Ende des Monats. Das heißt, wir sprechen wieder über diese berühmte Spritpreisbremse. Und jetzt fühlt sich natürlich die Politik wahrscheinlich wieder bemühseligt oder sie müssen sich bemühseligt fühlen, hier etwas zu tun, weil diese 0,8 Cent, die wir zurzeit haben, sind ja verhältnismäßig ein Tropfen am heißen Stein. Ja? Und der Diesel, der bewegt sich ja überhaupt generell fast gar nichts mehr unter 2 Euro zurzeit. Das ist natürlich schon auch eine Belastung. Vor allem für Pendler. Und da wird man sehen, weil wir eine Ausgangsbasis hatten von 10 Cent und der Ölpreis war jetzt per se Anfang des Kriegs jetzt auch nicht deutlich höher als jetzt. Also wenn wir uns von den 100 zwar jetzt wieder etwas entfernt haben pro Barrel, sind wir trotzdem auf einem guten Niveau, aber das Gap zwischen 10 Cent und 0,8 Cent ist ja enorm. Ja? Also das bringt ja dann dem einzelnen Personen, den einzelnen Haushalt relativ wenig. Ja? Und das macht das Tanken schon teuer. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch Leute, die immer sagen, ja, aber schau dir mal auf die Straße. Wir stehen ja trotzdem alle im Stau gefühlt, ja. Lobbyieren ja viele, naja, wenn es müsste ja fast 3 Euro kosten, dass keiner mehr Auto fährt. Ja, aber wo sollen wir dann hinkommen? Ne? Ich meine, wir haben eine Inflation, alles wird teurer. Das heißt ja jetzt nicht nur, weil der jetzt Auto fährt, dass er sich so ganz entspannt leisten kann. Ja? Und es ist ja auch nicht der Sinn des Ganzen, dass man einem anderen was irgendwie sagt, ja, du musst ans Existenzminimum kommen, damit es sich irgendwie nicht mehr auszahlt, ne? Das Auto zu fahren. Aber klar, wollte ich jetzt gar nicht so weit ausholen. Im Prinzip, mir geht es eher darum, dass die richtigen Schlüsse auch getroffen werden wieder. Ja? Natürlich bist du abhängig von einer Politik aus den USA irgendwo, die du nicht weißt, was morgen ist. Du weißt nicht, was in 2 Wochen ist, aber du solltest dich halt so darauf einstellen, dass es immer wieder nach oben gehen kann. Und auch für den eigenen Haushalt oder fürs eigene Geldbörsel empfiehlt es sich halt dann wahrscheinlich schon, dass man sagt, na gut, vielleicht die ein oder andere Autofahrt verzichte ich, beziehungsweise schaue ich halt, wann kann ich denn wirklich tanken, ja, dass ich nicht an der Spitze vielleicht tanke. Es gibt auch immer diese Spitzen nach oben, die sich dann meistens immer an der Zeitpunkt bewegen, wo die Tankstellen erhöhen. Dann haben sie diese Spitzen so für ein paar Stunden und dann gehen sie es meist eh am selben Tag noch wieder ein bisschen runter. Aber diese Spitzen, und die bewegen sich halt immer irgendwo zwischen 12 zu Mittag und 15, 16 Uhr nach der Erhöhung. Dazu tanken ist wahrscheinlich semi-produktiv, würde ich jetzt mal sagen, oder nicht so gut fürs Geldbörserl.
Warum, kannst du da erklären, warum es in Tulln günstiger ist? Gibt es da irgendeine Logik dahinter oder ist das einfach irgendwie, was halt, Zufall?
Jetzt habe ich genau den Teil der Frage nicht gehört, weil es unterbrochen ist.
In Tulln, du gehst ja in Tulln öfter tanken anscheinend. Kannst du erklären, warum es dort günstiger ist vielleicht?
Das habe ich noch nicht wirklich rausgefunden. Das frage ich mich öfter. Es gibt Regionen in Österreich, das muss gar nicht bundeslandspezifisch sein, sondern das kann regionspezifisch sein, dass es Regionen gibt, wo der Sprit deutlich günstiger ist. Das ist wirklich deutlich günstiger als in anderen Regionen. Und da muss ich dann gar nicht weit fahren, weil wenn ich von Tulln hineinfahre nach Wien und finde dort dieselbe Chat-Tankstelle, also denselben Anbieter, und dann kostet das statt 1,70, 1,80, dann fragst du dich, wie kann denn das sein? Oder noch ein besseres Beispiel, wenn ich jetzt bei einer OMV-Tankstelle bin, irgendwo in der Region bei Tulln, und dort OMV per se vielleicht eine Spur teurer immer ist, und dann fahrst du, weiß ich nicht, nach Simmering, wo eigentlich die Raffinerie ist, und dort kostet es mehr bei der OMV-Tankstelle als in der Gegend dort, dann denke ich mir, wie kann das sein? Also diese Logik habe ich noch nie ganz verstanden. Vielleicht kann da einer das irgendwie aufdrösen, aufklären, warum das so ist, denn es gibt wirklich Gegenden, da tankst du, da weißt du, wenn du dorthin fährst, tankst du einfach günstiger. Ist natürlich gut für Leute, die in dieser Umgebung wohnen, schlecht für Leute, die in Gegenden wohnen, wo tendenziell der Sprit immer teurer ist.
Ja, in Wien ist der Sprit sowieso extrem teuer meistens, also du hast ja die
große. Aber auch hier gibt es Unterschiede. Vom Bezirk zu Bezirk oder von Tankstelle zu Tankstelle. Das ist ja das Spannende eigentlich, ne? Da denkst du dir, wie kann das eigentlich sein?
Voll. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, also das wird vermutlich auch die Schnellschätzung, die Inflation für Juli wieder nach oben treiben, wenn jetzt der Sprit wieder gestiegen ist für diese gewissen Tage. Also die Senkung, ich glaube, letztes Monat waren wir ja bei 0,2 oder 0,4% Senkung, wenn es mich nicht täuscht, so irgendwas. Somit wird sich das wahrscheinlich wieder nicht ausgehen dieses Monat. Also ich glaube einmal, wir sind wieder gestiegen bzw. gehen nach oben. Und ich glaube, dass die Schnellschätzung eh jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen kommt. Vielleicht am Donnerstag ist die vielleicht sogar schon da oder sogar schon am Mittwoch. Also wir werden es auf jeden Fall in der nächsten Folge dann wieder mitnehmen. Und dann werden wir sehen, wo die Schnellschätzung ist. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass die eher gestiegen sein wird. Ja,
davon gehe ich aus. Davon gehe ich auch aus. Und die Schnellschätzung ist ja meistens nie so verkehrt. Die geht meistens immer in eine sehr gute Richtung, tendenziell in die richtige Inflationsrate dann fürs Monat.
Genau. Weißt, Markus, was auch spannend ist, wir haben da zwar schon ein paar Mal drüber geredet, also mit Matthias letztens, zum Thema Altersarmut oder Armut in Österreich. Und da habe ich jetzt nämlich beim Standard wieder einen Artikel gesehen, der auf die SILC-Studie basiert. Das ist eine EU-Studie, die die Erhebung vom Einkommen von den Menschen halt, untersucht. Und da sind es draufgekommen, dass 361.000 Erwerbstätige in Österreich armutsgefährdet sind. Das sind so ungefähr 9% zwischen 18 und 64 Jahren. Davon sind 200.000 Betroffene in Vollzeitbeschäftigung. Das ist sowieso der absolute Wahnsinn. Das heißt, es ist Arbeit vorhanden, es ist Einkommen vorhanden und trotzdem reicht's im Haushalt für finanzielle Sicherheit nicht unbedingt. Aber was heißt jetzt der armutsgefährdet? Das muss man sich mal einordnen. Das bedeutet nicht jetzt automatisch pleite oder obdachlos oder mittellos. Das ist einfach eine Grenze, die sie definiert haben bei mittleren verfügbaren Haushaltseinkommen. Das heißt, das ist jetzt das Einkommen des Haushaltes relevant. Und da reden sie von einer Zahl, die wäre 1827 Euro netto im Monat. Wenn du das alleine hast oder drunter hast, dann bist du armutsgefährdet, weil sie ja davon ausgehen, das ist das Orge, dass ein normaler Monatseinkauf oder Monatskosten bei 1878 Euro an notwendigen Ausgaben liegt. Das heißt, du bist 50 Euro drüber mit den notwendigen Ausgaben über dieser Einkommensgrenze. Das ist halt schon ein Wahnsinn. Und da rechnen sie nämlich rein 677 Euro Miete und Betriebskosten, dann 85 Euro Strom, Wasser, dann 80 Euro Heizung, öffentlicher Verkehr, 100 Euro ORF-Beitrag oder halt den Haushaltsabgabe, also alle Quote, Lebensmittel mit knapp 450 Euro, Kleidung mit knapp über 100 Euro und so weiter und so fort und ein bisschen Leben auch noch und dann sind wir bei den 1878 Euro im Monat und dabei wird aber angenommen, dass er kein Auto hat, er oder sie, dass es keine regionalen Preisunterschiede gibt, sondern überall der Preis gleich ist, jetzt sagen wir mal Wien und wie wir jetzt eh vorher schon gesagt haben, auch beim Sprit zum Beispiel, dass keine Sparrate verfügbar ist, also dass man gar nichts auf die Seite legen kann, keine Kreditrate und kein Urlaubspolster. Das heißt, das ist wirklich das absolute Bare Minimum an notwendigen Ausgaben für einen Ein-Personen-Haushalt, für den Durchschnitt. Das ist schon krass, weil du denkst, du verdienst da 1.827 Euro netto und bist eigentlich armutsgefährdet, weil die Studie davon ausgeht, dass du knapp 1.900 Euro pro Monat an notwendigen Ausgaben hast. Alleine. Zu zweit schaut es wieder anders aus. Du hast die Schwelle ein bisschen höher, aber du kannst auch gewisse Sachen teilen. Das heißt, am Ende des Tages, wenn du zu zweit bist und halt keine Kinder und so weiter hast oder keine Verpflichtungen hast, dann kommst du mit 1.878 schon wieder besser aus. Also dann bist du vielleicht nicht armutsgefährdet. Das ist halt auch immer sehr abhängig von der eigenen Situation. Trotzdem finde ich arg, dass das 200.000 Leute in Österreich sind, die Vollzeit arbeiten. Und das ist halt das Traurige dran. Und da reden wir jetzt nicht von Leuten, die irgendeinen Easy-Job haben und vielleicht im Büro sitzen und jetzt nicht die körperliche Arbeit haben, sondern reden wir von Gastronomen, da reden wir von Barkeepern, von Kellnern, von Restaurants, Fachkräften, von Tierpfleger, von Einzelhandel, also alles Leute, die wir alle brauchen, die extrem reinhackeln und dann teilweise echt schlecht entlohnt werden. Also da, das ist halt echt. Auf der anderen Seite darfst du nicht vergessen, die in der Gastro zum Beispiel. Ich gehe sehr gern essen eigentlich. Wir gehen gerne essen. Und dann denkst du halt, was die Preise da schon sind. Aber das ist ja genau das, was wir auch immer besprechen. Warum sind die Preise so teuer? Auf der einen Seite, weil die Lebensmittel teurer geworden sind, aufgrund von dem Ölpreis und so weiter und so fort, aufgrund von der Inflation. Und dann kommt halt bei den Gastronomen weniger an und dann auch bei den Mitarbeitern. Auf der anderen Seite sind die Lohnkosten sehr hoch. Und so weiter und so fort. Also es ist alles ein Rattenschwanz und wenn ihr jetzt öfter uns schon zuhört, dann wisst ihr, dass das ja so ein Rattenschwanz ist, der halt immer wieder auf das Ganze einzahlt. Und es hat echt trotzdem ein Wahnsinn, dass man eben mit dieser statistischen Auswertung einfach sieht, dass man mit knapp unter 2.000 Euro eigentlich schon in Richtung armutsgefährdet ist als Alleinerziehende oder als Alleinperson. Und das ist halt schon krass, oder Markus? Also knapp 2.000 und du bist armutsgefährdet oder an der Grenze dazu, ist schon krass, finde ich.
Ja, also ich habe erstmal höchsten Respekt auch vor diesen, genau vor diesen Menschen eigentlich, weil von was reden wir? Wir reden von wirklichen Systemerhaltern, weil wenn du essen gehst, du sagst, du willst jetzt essen gehen, ja, wer bringt dir dein Essen? Wer kocht dir denn dein Essen? Du möchtest auf Urlaub fahren, wer steht denn bei der Hotellerie im Empfang? Und so weiter und so fort, das könntest du sowas von weiterspielen. Und alles jetzt sind wir an einem Punkt angekommen.
Was ich am stärksten gesehen habe, ja. Corona. Corona, Friseure, das sind die Helden gewesen, wo wieder aufgesperrt hat alles, weil jeder hat einen Schwadel drauf gehabt am Kopf. Also dann hat jeder irgendwas zum Friseur müssen. Und das waren die Helden. Also jeder Friseur und jede Friseurin, also das ist etwas, was meines Erachtens ein extrem wichtiger Job ist, weil ich gehe alle 3-4 Wochen zum Friseur. Und auf der einen Seite ist es immer nett, weil du immer Gespräche hast. Auf der anderen Seite ist das eine notwendige Berufsgruppe, die uns einfach ein bisschen Lebensgefühl wieder bringt oder ein bisschen ein Schönheitsgefühl oder was auch immer. Und Friseure sind super wichtig, genauso wie alle anderen Berufsgruppen. Eigentlich sind alle Berufsgruppen wichtig und überhaupt die so dieses Thema halt, so du sagst, ja.
Und umso trauriger ist es ja dann, wenn du dir denkst, die kommen dann nicht über die Runden, oder? Das ist ja eigentlich das, wo du dir denkst, das hat sich doch wirklich kein Mensch verdient. Und diese Spirale, die da seit Corona entstanden ist, du hast das ein bisschen angedeutet, meiner Meinung nach. Natürlich, die Energiepreise sind massiv gestiegen. Die Lohnkosten sind zum Beispiel jetzt auch beim Kellner gestiegen. Natürlich verdient der schon um einiges mehr als davor. Aber am Ende müssen wir natürlich auch viel tiefer in die Tasche greifen, um das auch aufrechtzuerhalten, weil sonst würde das nicht funktionieren. Aber warum verdient auch der Kellner jetzt viel mehr? Weil er sich das Leben ja überhaupt sonst nicht mehr leisten könnte. Weil wenn wir jetzt schon davon reden, dass 1.800 Euro du armutsgefährdet bist, das war vor 10 Jahren, wärst mit 1.800 Euro auf keinen Fall armutsgefährdet gewesen. Hängt natürlich immer von der persönlichen Situation ab und so weiter. Aber da haben wir immer so Sachen wie 1300, 1400 Euro, weil da sind wir ja schon weit entfernt. Wir hatten ja solche Anstiege in sämtlichen Bereichen unseres täglichen Bedarfs, unseres täglichen Lebens, die ich jetzt gar nicht alle aufgreifen will, aber wir wissen es ja, Lebensmittel, Miete. Und da sind natürlich so Luxussachen, unter Anführungszeichen, wie Essen gehen, wie auf Urlaub fahren, vielleicht um den Deuten noch höher gestiegen, wo du dir dann auch selbst überlegen musst, kannst du dir das noch leisten, willst du dir das noch leisten. Aber für die Fachkräfte per se muss es wirklich, wirklich ein harter Schlag sein, weil auf der einen Seite hast du Corona überstanden, dass du deinen Job ja auch behalten konntest, Gott sei Dank. Und dann kommt jetzt der Punkt dazu, dass du eigentlich tagtäglich aufstehst, tagtäglich arbeitest, 40 Stunden oder sogar mehr, und dann kommst du eigentlich nicht über die Runden. Und das sollte in meinen Augen auf keinen Fall in einem Staat wie Österreich überhaupt möglich sein. Also, dass wir das überhaupt diskutieren, ist eigentlich ein Wahnsinn. Ja. Auf der anderen Seite musst du jetzt natürlich sagen, wohin würdest du die Löhne geben, dass du sagst, auch ein Kellner zum Beispiel hat jetzt nicht das Problem der Armutsgefährdung, was natürlich perfekt wäre, und gleichzeitig aber, wie viel bist du bereit für dein Schnitzel zu bezahlen? Muss das Schnitzel dann 30 Euro kosten, ein Schweinschnitzel meine ich jetzt, oder 40 Euro, muss das Kalbschnitzel 50 Euro kosten, oder wohin kommen wir dann? Ja? Also diese Balance ist halt die Frage. Natürlich möchte ein Restaurant die Preise nur bedingt weitergeben, muss es allerdings eben unter anderem wegen den Lohnkosten. Ja? Und dass dann viele Leute sagen, sie können sich selber das Essen gehen gar nicht mehr leisten, liegt ja dann wohl auch auf der Hand. Ja? Das wird dann einfach auch für viele zu teuer. Wobei ich muss auch sagen, selber kochen ist wahrscheinlich auch die gesündeste Variante. Also man muss auch nicht immer essen gehen, wobei ich auch ein großer Freund des Essengehens bin. Aber letzter Punkt dazu, das fällt mir in Wien halt sehr stark auf. Ich weiß nicht, Philipp, war das vor Corona auch so? Aber ich habe das Gefühl, dass diese Essenszusteller, entweder sie fallen immer mehr ins Stadtbild auf, oder werden die Leute wirklich immer fauler und bestellen sich auch immer mehr zum Essen. Weil du siehst ja ab 10 am Vormittag oder 9 in Wien ohne Ende Essenszulieferer.
Ja, das sieht man sehr, sehr oft. Das ist wirklich, wirklich arg. Ja. Ich meine, die Leute, ich weiß nicht, ob viele das nicht mehr so machen wollen, das Kochen. Wobei man auch sagen muss, die Essenszusteller können jetzt ja auch Produkte heimliefern, also Bestellungen heimliefern, jetzt nicht fertiges Essen, sondern auch vom Bill oder sonstiges. Also vielleicht nehmen das auch viele in Anspruch, damit sie die Bestellung vor die Tür stellen lassen oder wie immer und am Abend dann gleich kochen können, vielleicht, möglicherweise, keine Ahnung. Aber ja, es ist, also die grundsätzliche Debatte ist ja das Problem. Und die Studie an sich schaut sich eben die die Durchschnittskosten und die Durchschnittseinkommensverhältnisse an. Und das mit den Berufsgruppen, das hat dann Kununu dazu gefügt sozusagen. Also das ist so eine Plattform für Bewertung von Arbeitgeber und wo auch Bewertung für die ungefähre Range von den Einkommen angeführt ist. Aber am Ende des Tages, und das ist halt auch das Problem, was man da auch vielleicht vergisst, und das ist halt auch das Unfaire und das Faire bei unserem Pensionssystem, wenn du weniger einzahlst, dann bekommst du auch weniger. In dem Fall ist halt natürlich ein massives Problem, weil du zahlst ein, aber zu wenig, sodass du am Ende des Arbeitslebens wahrscheinlich in Altersarmut rutschen wirst. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, knapp 2.000 Euro netto verdienst oder unter 2.000 oder vielleicht nur 1,5, dann wird die Pension auch weit drunter sein. Und das ist halt das Problem. Und dann bist du halt wirklich in dieser Phase, wo du unter Altersarmutsgefährdet bist. Und dann, spätestens dann, rächt sich das. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns selber darum kümmern, selbst um die unsere Vorsorge finanziell gesehen, weil am Ende des Tages, wenn du weniger einzahlst, dann kriegst du einfach weniger. Und der Staat, wie gesagt, der wird sich nicht drum kümmern, nicht in diesem Ausmaß, dass du dann schön leben kannst, wenn du vielleicht nicht vorher dich drum kümmerst. Deswegen ist das so wichtig,
da muss ich immer wieder aufgreifen. Ja, und da würde ich auch noch gerne einen letzten Satz einwerfen, weil ich möchte das ein bisschen manifestieren auch. Du hast eigentlich keine Chance, eine vernünftige Pension zu bekommen, wenn du in einem Niedrigsektorbereich arbeitest. Natürlich, wenn du Teilzeit arbeitest, wird es sowieso schon sehr schwer. Wenn du aber 40 Stunden dir den Allerwertesten aufreißt und dann genau in dieser Situation stehst, am Ende deines Arbeitslebens, dass du sagst, okay, berechtigterweise fragst du dich dann, okay, warum habe ich jetzt eigentlich mir diesen Allerwertesten aufgerissen? Ich kriege nicht mal eine vernünftige Pension. Ich habe mich Monat für Monat durch mein Leben durchgehandelt. Und leider Gottes steuert man da darauf hin. Ja? Und es gibt in dem Fall jetzt aus staatlicher Sicht oder auch aus wirtschaftlicher Sicht, aus diesem ökonomischen Wirtschaftskreislauf quasi, aus jetziger Sicht zumindest, also du könntest das jetzt nicht von jetzt auf gleich zum Beispiel ändern, das meine ich damit, keine Lösung, ja, wenn du als einzelne Person nicht irgendwas daran änderst. Aber wenn das jeder machen würde, wenn du das weiterspannst, dann würde es auch keine Leute mehr geben, die dich bedienen und so weiter. Das heißt, tendenziell ist die Frage, wird es Leute geben, die jetzt junge Leute sind, die den Beruf des Kellners anstreben und das ihr Leben lang machen werden? Es ist ja auch körperlich sehr intensiv, nicht nur aus dem Aspekt des Geldes heraus. Oder werden das klassische Jobs, die sie auch teilweise sind, für Studenten sein, wenn du nebenbei studierst zum Beispiel, ja? Oder wenn du dir noch was dazu verdienen willst oder wie auch immer. Das ist halt die Frage, weil es ist ein vollwertiger Job natürlich, aber dass es auch finanziell so angesehen wird und dass du das dann auch in deiner Pension spürst, das sehe ich leider nicht. Das ist leider, damit müssen sich die Leute zumindest aus heutiger Sicht abfinden. Und das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil du hast einfach dem System, der Gesellschaft einen riesen Mehrwert gegeben und wirst nicht dafür am Ende deines Arbeitslebens auch belohnt dafür.
Und deswegen auf der Konsumentenseite immer brav Trinkgeld geben und auf der Seite vom Kellner oder von den anderen Berufen, wo man Trinkgeld nehmen kann, das gleich investieren am besten. Gleich Sparplan damit füttern und dann vorsorgen. Weil das Trinkgeld ist ja
nicht
dabei,
ne? Ja. Und du hast vollkommen recht, dass von dem Trinkgeld leben eigentlich viele Kellner und Kellnerinnen. Wenn wir jetzt auf dieses Thema Kellner so eingefahren sind, natürlich andere Berufe auch, aber viele sagen ja, die könnten ja gar nicht ohne Trinkgeld, das würde ja gar nicht gehen. Ne? Deswegen auch, ja, was das angeht, vielleicht Finger weg vom für den Staat, ne? Also Besteuerung oder so, das ist ja auch immer so eine Geschichte.
Das haben wir natürlich jetzt nicht gesagt, aber ja, aber Trinkgeld. Aber was auf jeden Fall positiv ist, diese Jobs werden durch die KI vermutlich nicht wegrationalisiert, werden es unsere Jobs eher wegrationalisieren, also alles, was irgendwie so im Büro ist oder in diversen Bürojobs, das wird wegrationalisiert, weil halt KI das ersetzt oder so stark optimiert und unterstützt. Bei Kellner, Friseur etc. gehe davon aus, dass das nicht allzu schnell sein wird, aber auch genauso etwaige Dienstleistungsberufe. Ja, am Ende des Tages ist da halt der Faktor Mensch das Wichtigste, im Sinne von viel Arbeit, viel körperliche Leistung und wenig Lohn. Also ja, ich hoffe, es ändert sich irgendwann ein bisschen. Ich hoffe, dass trotzdem viele, wie gesagt, du kommst
aber,
dann halt nur
raus,
wenn du ein bisschen was investierst, weil sonst bleibst du halt einfach stehen und am Ende des Arbeitslebens bist du halt unter Anführungszeichen der Depp, leider.
Leider, ja. Und du siehst ja, den Faktor Mensch ist eine sehr wichtige Komponente in diesem Beruf. Und diese persönliche Beziehung zu dem Gast ist ja immens. Ich finde es ja persönlich schön, wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und persönlich bedient werde. Also mir gefällt das besser, als würde jetzt ein Roboter herfahren und du tippst da was ein. Also es gibt ja schon die Tablets, wo du das eingibst, das macht doch irgendwo Sinn. Vielleicht geht es dann schneller hin oder her. Aber generell finde ich die persönliche Betreuung unter Anführungszeichen einfach auch angenehmer. Ja, dieses Menschliche, wir dürfen dieses Menschliche jetzt auch nicht komplett aus unserem Alltagsgesellschaft wegrationalisieren. Ja? Deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Berufe per se wegfallen. In einzelnen Bereichen wahrscheinlich schon, wenn ich jetzt an den Kassierer denke, so wieder, da wird es wahrscheinlich auf kurz oder lang drauf rauslaufen. Aber sonst ist eine persönliche Bedienung, auch ein persönlicher Service immer höher zu stellen als ja, eine digitalisierte Komponente.
So, jetzt haben wir da wirklich viel drüber geredet. Jetzt gehen wir zum nächsten Thema. Ein Thema, was mir ganz stark am Herzen liegt und ich immer ganz interessant finde und viele vielleicht gar nicht so bedenken. Und zwar geht es natürlich um das Thema Anlagebetrug, um das Thema Scam. Jetzt nicht nur Anlagebetrug, sondern generell. Und wir glauben immer, wenn uns jetzt da jemand schreibt und ihnen ein super geiles Angebot macht mit weiß nicht wie viel Rendite versprochen, oder aber wenn wir irgendwo ein Gewinnspiel, irgendwas gewonnen haben und sonstiges und die auf eine Website klicken, dann glauben wir immer, dass da ein Täter sitzt oder eine Person sitzt mit einem Laptop, mit einem Handy, der freiwillig nach uns sucht, nach uns als Opfer sucht. Aber, und das ist das Traurige dran, es ist in vielen Fällen oder in sehr vielen Fällen eigentlich eine regelrechte Fabrik und die machen das oft nicht freiwillig. Natürlich das Thema Täter-Opfer-Umkehr, das schauen wir uns dann eh nochmal kurz an, ist auch immer ganz schwierig, aber da werden, müsst ihr euch vorstellen, Menschen von oftmals, also Indien weiß ich, aber auch mittlerweile von Europa, mit Jobangeboten gelockt, Kundenservice, Büroarbeit, Modeln, Online-Marketing, ins Ausland gelockt, als gut bezahlte Auslandsjobs und werden dann dort sozusagen gefangen genommen, denen werden die Reisepässe abgenommen, die Menschen werden in bewachten Anlagen, so wirklich in Campfabriken festgehalten und müssen dann unter Gewaltandrohung, unter Folter, unter was auch immer, andere Menschen betrügen. Das heißt, das ist Menschenhandel, nennt man es, kann man sagen, sind neue Sklaven. Und das ist halt wirklich ein massives Problem. Und wie funktioniert das dann? Die werden da in dieser Scam-Fabrik dann eingesperrt. Und dann gibt's verschiedene Abteilungen, kann man fast sagen. Die erste Person schreibt dann den Erstkontakt, also was man oft so kennt, mit Hallo, ich bin der und der oder Hallo, ich bin ein Support von Microsoft, ich helfe dir. Dann gibt's den zweiten, der dann verschiedene Wochen lang Vertrauen aufbaut, eben bei so Love-Scam-Geschichten zum Beispiel. Dann liefern die anderen wieder Fotos, gefälschte Dokumente, bauen also Handelsplattformen, irgendwelche Scam-Plattformen. Andere übernehmen dann das Thema Geldwäsche und Kryptowährung und wieder andere sind dann dafür für die Aufsicht zuständig, ob die täglichen Ziele erreicht werden, ob es die Gesprächsleitfäden, ob die alle so passen, damit sie die perfekte psychologische Manipulation ermöglichen. Und wer jetzt nicht genug Einkommen bringt, nicht genug Opfer abzieht, der wird dann wieder bestraft. Und das ist halt echt ein Wahnsinn. Die Menschen werden teilweise dann weiterverkauft, ne, an andere Scam-Fabriken. Also das ist wie auch damals oder wie auch bei Prostitution, wie im Drogenhandel und sonstigen, da ist Menschenhandel ganz gravierend. Wir sehen dann immer nur die Auswirkung. Uns schreibt jemand, uns betrügt jemand, wir überweisen ein Geld. Am Ende des Tages sitzt da vielleicht jemand, der das gar nicht machen will. Und daher, und das ist immer mein Tenor, Awareness, also Aufklärung für das Thema, weil es ist eine Milliardenmaschinerie mittlerweile. Und wenn dort kein Geld mehr hinfließt, wobei das natürlich ein Wunschtraum ist und nicht funktionieren wird, dann hört das vielleicht auf. Wie gesagt, das ist nicht realistisch, aber es ist rein um die Logik. Wenn dort kein Geld hinfließen würde, dann würde es solche Scam-Fabriken auch nicht geben. Und wo sitzen jetzt solche Zentren? Bekannt aus diversen Berichten und Dokus und so weiter, sitzen die halt eher in Richtung Asien, Myanmar, Kambodscha, Laos, aber auch auf den Philippinen. Und insbesondere bei den Philippinen ist das Thema Sextortion ganz groß. Also Sextortion ist Nacktbilder mitunter, wenn jemand, also eine Liebesbeziehung, dann schickt irgendwer Nacktbilder, dann wird es erpresst. Das ist bei den Philippinen sehr stark, weil die perfekt Englisch reden und die Sextortion ist in Amerika sehr stark verbreitet, weil natürlich die Philippinen sehr gut Englisch reden und mit denen Amerikanern gut kommunizieren können. Das ist bei uns da nicht so stark. Und aktuell, und das ist ein Interpol-Bericht, bis März 2025, also ist eigentlich gar nicht so aktuell, wurden Menschen aus 66 Ländern in solche Zentren verschleppt. Angeblich gibt es auch schon deutsche Staatsbürger, die dort gefangen gehalten werden. Nicht viele, aber es kommt anscheinend vor. Und dieser Trend über Südostasien hinaus, der geht schon weiter eigentlich, weil viele Leute dort einfach hingelockt werden. Und das ist halt leider ein bisschen ein Schaß. Und wenn dann Behörden große Anlage schließen, weil das sind ja oft wirklich riesige Büros, Großraumbüros mit 50, 100 Leuten drinnen, dann weichen diese Netzwerke auf andere Länder aus, auf andere Standorte aus, damit sie halt einfach weiterhin das betreiben können, das Cam-Geschäft, weil da braucht man nicht viel. Man braucht Internet, man braucht Handys, man braucht Computer, viel mehr braucht man fast nicht. Und das ist aktuell so schätzungsweise zwischen 80 bis 120 Milliarden Dollar Schaden jedes Jahr, was die da damit verdienen, kann man sagen. Aber es ist natürlich eine Dunkelziffer, die ist noch viel höher, die kann noch viel, viel höher sein. Und da ist wurscht, ob es jetzt ein Kreditkartenbetrug ist, ein Anlagebetrug ist, ein Love Scam und so weiter. Das ist so viel verschiedene Sachen. Und das ist eine internationale kriminelle Industrie mittlerweile. Und weil ich schon früher gesagt habe, die Täter-Opfer-Frage. Natürlich versucht mich der Mensch im Chat zu bestehlen. Ist auch leider mitunter sein Job, den er machen muss. Gleichzeitig ist er auf Server eingesperrt, wird bedroht und kommt nicht aus. Also beides gleichzeitig ist halt echter Wahnsinn. Ne? Das ist extrem schwer zum Greifen auch, weil jetzt muss der da uns betrügen, wird eingesperrt und kommt vielleicht gar nicht raus. Und der da sitzt, das ist ja nicht der Kopf der Organisation, das ist einer, der da halt einfach erzwungen das machen muss. Und das ist halt leider die heutige Realität. Das wird sich auch so schnell nicht mehr ändern, weil es halt einfach extrem lukrativ ist. Und deswegen nochmal mein Appell. Das Wichtigste ist einfach Awareness, ist Sichtbarkeit. Und da gibt's ja auch mein Buch dazu, also Zugriff verweigert, 20 Wege, wie Betrüger denken, wie man sich schützt. Da sieht man halt die gewissen Maschen, um sich selber einfach zu schützen und denen gar nicht die Möglichkeit zu geben, Geld zu verdienen an dir. Und jetzt, Markus, darfst du wieder. Sorry.
Na, wunderschöner Exkurs. Ich würde sagen, was mir immer auffällt bei dieser Thematik ist, wie sich unsere Welt ja auch weiterentwickelt. Das war ja vor 30 Jahren alles irgendwie kein Thema. Jetzt befinden wir uns ja in einer hochdigitalisierten Welt, wo vielleicht auch noch nicht alle in der Gesellschaft angekommen sind. Und genau diese Ecke kann ich auch, natürlich kann es jeden treffen, aber genau diese Ecke kann ich persönlich noch angreifen. Und da haben sich gerade in der Kriminalität einfach neue Geschäftsfelder entwickelt. Und das hat sich natürlich auch internationalisiert, ja. Ich kann jetzt aus Fernostasien auch Leute aus Österreich abzocken. Was gibt es denn Schöneres für die dort? Ne? Das war vor Jahren noch kein Thema oder fast kein Thema. Und mit der Gutgläubigkeit, gerade mit Emotionen, mit Liebe, kann ich viele, viele leider auch locken, denen Geld rauszulocken. Oder noch schlimmer, dass die dann dorthin reisen und denen vielleicht noch was zustößt. Das wollen wir ja schon gar nicht, aber ist natürlich auch nicht komplett auszuschließen, weil gerade diese Netzwerke sind hochfrequentierte kriminelle Organisationen, die wahrscheinlich auch nicht sonderlich viel Skrupel haben, wenn du ihn dann auch vor ihrer Nase stehst. Dementsprechend muss man da sehr, sehr aufpassen, wo man sich da, in welchen Sumpf man sich da begeben könnte. Das kann ganz einfach mit einer SMS anfangen und du landest irgendwo in Fernostasien, nur weil du die große Liebe irgendwie gesehen hast oder die dein Geld einfach nur wollen und mit notwendiger Gewalt auch aus dir raus prügeln. Best case noch, wenn es sein muss, wenn sie dich nicht irgendwie sonstige Sachen machen. Aber was ich hinaus will ist, und das habe ich am Anfang angesprochen, früher gab es klassische Banküberfälle. Früher gab es klassische Postfilialen, die überfallen worden sind. Ich weiß es nicht. Es waren so Themen, die sind heute nicht mehr so ein Thema. Wenn du dir denkst, wenn heute jemand eine Bank überfällt, denkst du dir, ja, aus welchem Zeitalter kommst du denn? Du machst was Physisches, wo du angreifbar bist. Auf der zweiten Seite kommt dann halt noch der Aspekt dazu, dass die Bank auch durch die Digitalisierung ja aufgerüstet hat, jetzt nicht nur von der Sicherheit her, sondern vor allem auch, dass sie einfach nicht mehr dieses Bargeldthema, dieses Thema ist, was es mal war. Das heißt, du kannst jetzt zwar viel Bargeld holen in der Theorie von der Bank, aber wenn du es überfällst, wirst du relativ wenig Bargeld bekommen, weil es ja dann meistens irgendwie von unten aus einem Tresor rauskommt oder so. Das heißt, es ist faktisch unmöglich, hier diese enormen Summen, die es früher mal gab, zu lukrieren. Deswegen, Kriminelle passen sich natürlich auch der Struktur an, wie lukrativ ist ein Geschäft und wie steigen auch Leute drauf ein. Früher war es halt der Klassiker, da war ich dieser Täter und habe das einfach durchgeführt. Jetzt bin ich angewiesen auf also sagen wir mal so, jetzt gehe ich mehr auf die Masse zu und schaue, was bleibt hängen am Ende des Tages. Und das kann ich natürlich mit dem Internet jetzt plump gesagt mit dem Internet und dann auch weiter gesehen mit den richtig technischen Möglichkeiten einfach sehr einfach umsetzen. Ja. Und da greife ich vielleicht noch ein Klientel an, was ich auch schon angesprochen habe, das sehr gefügig gemacht werden kann, indem es vielleicht nicht über die technischen Grundsätze verfügt und auf der anderen Seite, auf der zweiten auch sehr, sehr leichtgläubig auch noch ist. Ja. Und dann habe ich das perfekte Opfer gefunden. Und der wichtigste Punkt ist, es würde ja nicht funktionieren, wenn nicht genug Leute drauf reinfallen würden. Das heißt, Systeme, die wo Kriminelle wirklich merken, das funktioniert, dass ich hier Leute betrügen kann, auch stark im Anlagebetrug zum Beispiel, dann baue ich hier ein Netzwerk natürlich auf, weil ich möchte sie auch irgendwie skalieren. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber die möchten natürlich auch ihr kriminelles Netzwerk skalieren. Und das funktioniert am einfachsten, wenn ich weiß, okay, für eine Person, die ich hier engagiere, kommt so und so viel Mehrwert raus. Ja, dann engagiere ich halt x Personen, um noch mehr zu lukrieren. Und es ist ein bisschen so wie bei uns bei der Finanzbildung. Gott sei Dank, oder es gibt einfach genug Leute, die diese Finanzbildung brauchen. Und leider Gottes gibt es halt auch im kriminellen Bereich, auch im Anlagebetrug, genug Leute, die halt einfach willige Opfer sind, leider Gottes, die halt leider auch leicht drauf reinfallen. Und das ist halt ein Punkt, wo man sagen muss, solange das Geschäftsmodell von kriminellen Organisationen funktioniert, solange wird es die auch geben. Zerschlagung hin oder her, da bauen sich einfach neue auf, weil es einfach zu lukrativ ist. Wenn es unlukrativ ist, siehe Banküberfall, dann wird es auch keine mehr geben. Man müsste sich mal eine Statistik anschauen, wäre nicht uninteressant, wie viele Banküberfälle es im Jahr in den 90er Jahren oder 80er Jahren in Österreich gegeben hat und wie viele Banküberfälle es zum Beispiel letztes Jahr gab. Naja, die Tendenz wird stark nach unten sein. Jetzt könnte natürlich die Polizei sagen, oh, das ist so toll, die Banken haben aufgerüstet und die Sicherheitsmaßnahmen. Ja, das ist ein Punkt. Aber es ist einfach, die Gesamtsituation für einen Kriminellen ist einfach viel unattraktiver worden, weil die Strafen so horrend sind. Du kriegst einmal 10 Jahre entspannt im österreichischen Häfen für einen unerfolgreichen Banküberfall. Und wenn es funktioniert hat, kriegst du ein paar tausend Euro. Das zahlt sich doch nicht aus, wenn ich im Verhältnis dafür zigtausende Euro also anonym irgendwem abgreifen kann. Ja? Und ich glaube, das, um das richtig einzuordnen, ist leider auch das Thema Finanzen, Anlagebetrug, leider ein sehr, sehr großes Thema, was leider Gottes vielleicht in der Zukunft auch noch weiter wachsen wird.
Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass es weiter wachsen wird, ziemlich sicher, auch in Zeiten von KI. Aber jetzt hat man auch mal so ein bisschen diesen Hintergrund gesehen, wie das auch funktionieren kann. Natürlich gibt es auch viele, viele Gruppierungen, viele Leute, die das auch freiwillig und gern machen, um Leute abzuzocken. Aber es gibt eben auch diesen Part des Menschenhandels in dem Bereich, den man vielleicht so gar nicht am Schirm hat. Gut, gehen wir weiter zum eigentlich letzten Thema heute. Und zwar, wir haben ja gesagt, das Thema MSCI World, schauen wir uns einmal kurz an, und dass eigentlich ja 6 Unternehmen 21% in der Gewichtung ausmachen. Obwohl der MSCI World standardmäßig so unter oder so ungefähr über 1200, 1300 Unternehmen im Depot, also im ETF hat, aus 23 Ländern, da klingt das eigentlich sehr breit. Auf der anderen Seite macht die Top 10 schon fast 30% des gesamten Index aus. Also das ist schon eine sehr hohe Zahl. Und was ist in der Top 10? Also ich habe jetzt einmal 6 da aufgeschrieben, die eben 21% ausmachen, also fast ein Viertel vom gesamten Index sind eigentlich nur 6 Unternehmen. Und zwar eh die bekannten Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta. Und das heißt aber als umgerechnet, wenn man 10.000 Euro im MSCI World hat, wären das 2.100 Euro, was nur diese 6 Unternehmen an Wert hätten. Ist jetzt in den letzten Jahren natürlich nicht schlecht gelaufen, darf man auch nicht sagen. Also die haben natürlich auch sehr gut geliefert. Aber was machen all diese Unternehmen aber trotzdem? Sie setzen aktuell voll auf die KI-Wette, voll auf das Thema KI, voll auf den KI-Hype und bauen unfassbar viele Rechenzentren, kaufen alle die gleichen Chips von Nvidia oder von Google und nutzen auch oder brauchen auch extrem viel Strom. Also irgendwie haben alle 6 so ziemlich die ähnliche Wette, ein paar davon sehr konkurrenzmäßig auch. Ich sage einmal, Alphabet und Microsoft mit ihren KI-Tools, wobei das jetzt auch nicht mehr so stark konkurriert. Apple ist jetzt auch schon, nutzt auch Alphabet, also Gemini. Nvidia ist der große Gewinner mit den Chips, aber Alphabet oder Google baut auch Chips. Also sind alle im gleichen Space mitunter unterwegs, aber jeder ein bisschen anders. Und diese Unternehmen, die bringen jetzt Zahlen. Und wenn ihr das hört, am Donnerstag, da sind schon Zahlen gekommen von Microsoft und Meta. Das heißt, da hat man schon gesehen, wie so die Reaktion des Marktes war oder des Marktes war. Und heute, wenn ihr das am Donnerstag anhört, dann kommt Apple und Amazon. Und das wäre halt, oder das ist jetzt wieder interessant, weil das sind halt wirklich die Big Player der Welt, die ihre Zahlen präsentieren. Und bei Apple wird nämlich erwartet, dass sie den Umsatz um 16% steigern, also auf 108 Milliarden Euro. Und lustigerweise steht die Aktie fast am Allzeithoch. Es ist viel Optimismus natürlich eingepreist. Wir haben letzte Woche schon darüber geredet, Nvidia und Apple sind eigentlich aktuell gerade fast Kopf an Kopf auf bei der Größe der Unternehmen, also knapp vor den 5 Billionen oder knapp drüber. Und da ist halt wieder entscheidend bei Apple dann die iPhone-Nachfrage. Das China-Geschäft, wie ist das gegangen? Dienstleistung, Wachstum, auch vielleicht die Wearables, also die Apple AirPods und so weiter und so fort. Und natürlich auch die App Store Einnahmen und so weiter. Und Apple gibt ja weniger aus für KI-Rechenzentren, die kaufen sich eher ein. Zum Beispiel Siri soll ja jetzt auf Gemini dann laufen, das heißt von Google eingekauft. Ja, also schauen wir, wo es hingeht. Amazon, das gleiche, plus 28% erwartet wird das Amazon Web Service, also die Cloud-Sparte, auf 37 Milliarden. Das liefert aktuell den größten Teil des Gewinns, weil natürlich Cloud sehr lukrativ ist. In Zeiten von KI halt viel Speicherplatz, viel Leistung brauchst. Und das aktuell eingenommene Geld fließt eigentlich sofort in KI-Infrastruktur. Das heißt, die bauen auch extrem auf. Die sind ja mit AWS auch ziemlich gut dabei. Die drei großen Cloud-Anbieter kann man eigentlich sagen, AWS, also Amazon, von Apple die Cloud, von Google die Cloud und von Microsoft die Cloud. Also das ist auf jeden Fall, sind die drei größten Player. Was auch noch immer spannend ist, Alphabet taucht ja im MSCI World zweimal auf eigentlich, die A und C Aktie, und zusammen haben die fast 5%. Und da sieht man halt dann trotzdem, dass da die Aufteilung halt wirklich sehr konzentriert ist auf diese sechs Player. Ist natürlich auf der einen Seite sicher nicht schlecht, weil die richtig performen. Auf der anderen Seite, wenn man einen wirklich weltweit breit gestreuten Index haben möchte, dann kann man halt den MSCI World nicht in dem Sinn so titulieren, dass der weltweit so schön aufgeteilt ist, weil halt einfach die größten 6 oder 10 Unternehmen fast 30% im Index ausmachen, was verdammt viel ist. Das heißt, wenn die drei fallen würden, die 6 oder die 10 fallen würden, um 50%, dann gibt es einen richtig harten Dip, auch in einem MSCI World, der eigentlich relativ stabil und Anführungszeichen ist, weil er halt so breit gestreut ist. Mit dem muss man halt leben. Und auf der anderen Seite, was wir auch vielleicht schon wissen, ist ja über 70% ist die US-Exposure, also US-Aktien dort drin. Das heißt, wenn US nicht gut läuft, dann läuft auch der MSCI World nicht unbedingt gut. Wenn dafür dann vielleicht Europa gut läuft, also ATX, DAX etc., dann werden diese Indizes, diese ETFs, die auf das basieren, eher besser laufen. Aber das ist natürlich, weiß man nicht, wo es hingeht. Was auf jeden Fall bei allen Vieren das Gleiche ist, was sie verbindet, ist das Thema KI-Investitionen. Und da investieren die wirklich viel Geld. Microsoft so um die 190 Milliarden Dollar, Meta 120 bis 140 Milliarden Dollar, Amazon über 200 Milliarden, zusammen über 500 Milliarden Dollar, und da ist Alphabet und Apple noch nicht dabei. Also ich glaube, die sind knapp bei einer Billion Dollar. Ich glaube, da fehlt nicht mehr viel heuer, die sie investieren wollen in KI-Rechenzentren, in die KI-Thematik, in das Ganze drumherum, Strom, Wasser etc., weil das braucht sie auch alles. Also das Thema KI, es ist eigentlich nicht mehr die Frage, wird KI bleiben? das ist eigentlich relativ fix schon. Die Frage ist halt, wann lässt sich mit dieser KI, mit diesen Rechenzentren wirklich Geld verdienen, weil das kostet ja natürlich einen Haufen Geld. Und da stellt sich eben die Frage, wann rentiert sich das und wo geht's noch hin? Weil es kann natürlich auch sein, dass die KI-Blase mitunter platzt, aber nicht im Sinne von, es nutzt keiner mehr, weil ich glaube, das ist etwas wie das Internet, das wird nicht mehr weggehen. Die Frage ist halt nur, wie gehen die Großen damit um? Wie können die wirklich Geld verdienen? Wie können wir auch mitverdienen, ohne dass man jetzt da irgendwie ein Problem hat? Trotzdem ist ein MSCI World sicher eine gute Idee im Sinne von ein weiteres oder ein Investmentvehikel, weil halt trotzdem ein gewisses Risiko streust. Wir oder ich persönlich nehmen natürlich ein World ETF und einen Sunrise Capital Fonds, um einfach diese weltweite Streuung noch besser zu haben. Mit dem funktioniert es meines Erachtens sehr gut. Und heutzutage kann man schon ab 10 Euro im Monat anfangen oder sogar noch weniger. Und das ist natürlich ein Vorteil, um einfach mal reinzuschnuppern. Ja, großes Thema. Viele, viele Unternehmen drin. Markus hat
so groß, vor allem so groß ja der Vorteil in der Vergangenheit auch war, den darf man nicht unterschätzen. Also die klassische MSCI World oder auch All World, wie auch immer, investiert haben, haben ja enorm auch von diesen Klumpen, sage ich jetzt schon bewusst, profitiert. Du hast es angesprochen, Top 6 kann noch weitergehen, Top 10 sind wir bei 30% und so weiter, USA 70% Exposure. Also wir reden hier von einem strukturellen Klumpen, der sich jetzt über die letzten Jahre aufgebaut hat, der sich nur über die KI, über den KI-Boom noch einmal intensiviert und verstärkt hat, wo Leute wirklich mit ETFs auch sehr, sehr gutes Geld verdienen konnten, tendenziell auch weit über dem, was eigentlich ein Jahr sonst so abwirft bei einem ETF. Und da muss man halt ganz klar sagen, das einen freut, wenn es dann mal runtergehen sollte, diese KI-Boom ein bisschen nachlässt oder generell diese Werte einfach mal nach unten gehen, ja, dann muss man halt auch mit so einer Korrektur umgehen können. Und das heißt nicht, dass jetzt alle Großen, die wir hier schon oftmals angesprochen haben, auch weiter so performen. Es ist ja einerseits ein gemeinsamer Pakt, den sie da gehen. Auf der anderen Seite sind sie ja auch Konkurrenten, noch immer in vielen Bereichen. Am Ende wird der Markt zeigen, welche Unternehmen sich wo auch durchsetzen. Und da wird das ein oder andere sicher auf der Strecke bleiben. Das ist wahrscheinlich ziemlich sicher, wie es auch in der Vergangenheit war. Man kann sich ja die Top 10 aus 2000 anschauen und heute, da gibt es manche gar nicht mehr. Und das wird wahrscheinlich, wenn man dann ins Jahr 2040 geht zum Beispiel, wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Ja? Und deswegen bei Einzelinvestments muss man immer vorsichtig sein. Und wer es noch heißer will, bei Aktien, die vielleicht nicht auf dem Level sind, wie die ganz großen Big Techs, die aber trotzdem in diesem Bereich agieren, müsst ihr immer aufpassen auf diese Volatilität. Das ist einfach enorm, welche Kurssprünge oder Kursverluste nach unten, je nachdem, was die teilweise am Tag machen. Also wenn man das ein bisschen beobachtet, das ist ja jenseits von Gut und Böse. Ja? Da schwanken ja manche Aktien im zweistelligen Bereich rauf und runter. Und das ist halt, das hat dann schon eher weniger mit Investieren zu tun, sondern mehr mit Spekulieren. Deswegen, wenn man sich überlegt, wenn eine Nvidia als Beispiel jetzt mal 2-3% an einem Tag runtergeht, dann wären so Nebenwerte von Nvidia, sage ich jetzt bewusst, auch mal zweistellig fallen. Und da muss man schon stark aufpassen, was man da eigentlich genau tut. Sonst kann man sich eigentlich viel, viel zusammenhauen. Und ja, du hast es angesprochen, die Diversifikation ist halt jetzt so semi in einem MSCI World. Natürlich bist du diversifiziert, aber durch dieses Klumpenrisiko wird das immer stärker. Und wer halt mehr Europa haben will oder auch asiatischen Bereich, wie auch immer, oder mehr Emerging Markets, der kann das ja machen. Dem ist ja nichts entgegenzustellen. Natürlich ist immer der Punkt so, warum soll ich es tun, wenn ich aus der Vergangenheit so gute Rendite erzielt habe? Ich glaube, diese Frage stellen sich halt sehr viele. Warum sollte ich jetzt in einen Markt investieren, der vielleicht in der Vergangenheit nicht so gut performt hat im Vergleich zu einem Markt, der mir eigentlich ein ganz gutes Geld gebracht hat, zumindest Buchgewinne? Und das ist schon eine berechtigte Frage. Das geht dann schon mehr in die Psychologie rein, dass man sich dann sagt, okay, ich möchte jetzt mehr hier umstellen, um bessere Diversifikation zu haben, in dem Bewusstsein, dass ich Rendite liegen lasse. Das ist natürlich, hätte ich das vor ein paar Jahren gemacht, hätte ich natürlich einen Haufen Rendite liegen lassen.
Voll. Ja, und heute stellt sich die Frage an von immer, wird KI kommen? Die sagen eh schon da, sondern kommt dann genug Gewinn zurück in den nächsten Jahren? Wenn man sich die Investitionswetten anschaut von den Großen, dann gehe ich davon aus, es wird irgendwann zurückkommen. In diesem Sinne, um dabei zu sein, kann man nur mitinvestieren, kann man nur mitverdienen in der Weltwirtschaft. Ja, und das geht eben nur, wenn man sich ein bisschen um seine Finanzen kümmert, wenn man einfach mal startet, wenn man sich einen ETF, einen Fonds kostengünstigen reinlegt und einfach damit verdient dann. In diesem Sinne ist die Folge vorbei. Wir haben wieder sehr viel über viele Themen geredet. Sehr spannend. Danke, Markus, für die Zeit. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Freut mich und wir hören uns. Danke, ciao.
Vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.